Düsseldorf, Anfang November.
Kind, Kegel, Kalifat. Frauen und Kinder, blinde Flecken in der Salafismusprävention?
Eine Veranstaltung der Bundeszentrale für politische Bildung. In einer Podcast-Reihe werden die diskutierten Inhalte aufgearbeitet. In einem Teil beschäftigen wir uns mit Kindern, die selbst mit ihren Eltern bei Terrorgruppen waren. Es geht aber keineswegs nur um diese Kinder. 11.300 Salafisten zählt das Bundesamt für Verfassungsschutz in Deutschland. Nicht alle waren in Syrien. Trotzdem können Kinder aus Salafistenfamilien ein Fall für das Jugendamt werden.
Grenzfälle. Fall 1.
Die mutmaßliche Sympathisantin der Terrormiliz IS, die im Dezember auf der Anklagebank im Landgericht München sitzt, trägt ein schwarzes Kopftuch. Sie schaut um sich mit misstrauischem Blick. Das Amtsgericht München hat die 34-Jährige schon im März 2018 verurteilt zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 2 Monaten wegen Entziehung Minderjähriger. Das Landgericht München bestätigt das Urteil, nachdem Verteidigung und auch die Generalstaatsanwaltschaft München Revision eingelegt hatten. Die Frau, so sagte später das Gericht, wollte 2015 mit ihrem damals 13-jährigen Neffen nach Syrien ausreisen zur Terrormiliz IS. Die ganze Geschichte.
Im Jahr 2015 gilt der Junge als schwer erziehbar. Regelmäßig streitet er sich mit seiner Mutter, die Angst vor ihm hat. Er schlägt sie und kritisiert ihren westlichen Lebensstil. Die Mutter kleidet sich gerne feminin. Sie glaubt an Gott, fühlt sich aber keiner bestimmten Religion zugehörig. Der Junge steht unter dem Einfluss seiner extrem religiösen Tante, die ihn indoktriniert und ihm von der Vision eines sogenannten gottgefälligen Lebens in einem islamischen Staat erzählt. Die Mutter gibt das Kind in ein Jugendheim. Der Kontakt zur Tante bleibt bestehen. Sie indoktriniert ihren Neffen weiter. Der Junge und die Tante wollen im Sommer 2015 ausreisen nach Syrien. Mit dem Zug am Münchner Hauptbahnhof starten sie ihre Odyssee quer durch Europa. Dann werden Tante und Neffe an der bulgarisch-türkischen Grenze gestoppt. Die Tante ist Irakerin und verfügt über kein Visum für die Türkei. Sie darf nicht weiterreisen. Ihr Neffe hat einen geklauten deutschen Pass im Gepäck. Er kann und will alleine weiterreisen. Der 13-Jährige verlässt seine Tante und schafft es bis an die türkisch-syrische Grenze. Dort sucht der junge Mann via Facebook nach einem Schleuser. Er landet auf dem Account von Erasmus Monitor, dem Fachblog, der im Internet über die deutsche Dschihadistenszene berichtet. Der Blogger informiert das Auswärtige Amt, die türkische Polizei greift den Jungen an der Grenze zu Syrien auf. Danach verliert sich seine Spur.
Deutsche Behörden wissen zwischenzeitlich nicht, wo er steckt. Geklärt wird der Fall erst vor Gericht mehr als 3 Jahre später. Die Staatsanwältin der Generalstaatsanwaltschaft München berichtet von der Zeit des Jungen im türkisch-syrischen Grenzgebiet.
Er war dann erstmal ein paar Monate in Gaziantep im Gefängnis untergebracht, bis man dann nach langen Ermittlungen seitens der Mutter des Neffen, also der Schwester der Angeklagten, die immer noch nicht wusste, wo er ist, und seitens der Polizei irgendwann Ermittlungserfolge hatte und herausgefunden hat, wo er denn steckt. Dann war er noch ein paar Monate in einem Zwischenlager, irgendein Erziehungsheim in die Richtung, bevor man ihn dann im April 16 nach Deutschland zurückholen konnte.
Wieder daheim in Deutschland lebt der heute 17-Jährige in unterschiedlichen Jugendeinrichtungen. Er schließt mit sehr guten Noten die Realschule ab, aber unter dem Einfluss der radikalen Tante steht er lange Zeit immer noch, sagt die Generalstaatsanwaltschaft München. Die Folgen sind bis heute spürbar.
Ja, die Mutter wurde eben auch vernommen zum Verhältnis ihrer Schwester zum Neffen und hat unter anderem gesagt, dass nach wie vor eine gewisse Ideologie erkennbar ist bei ihm in der radikal-islamischen Richtung. Sie hat es formuliert, dass es wie Gift in ihm drin säße.
Die Richterin gibt der Tante eine Mitschuld für diese Entwicklung. Der Fall zeigt, Kinder können von Eltern oder nahen Angehörigen mit salafistischer Ideologie beeinflusst werden. Der Junge wurde zu einem Fall für das Jugendamt. Psychologen und Sozialarbeiter haben sich in den vergangenen Jahren intensiv um ihn gekümmert und trotzdem wirkt der Einfluss der Tante nach. Ob die Tante wirklich im Gefängnis landet, ist indes fraglich. Ihr Anwalt hat erneut Revision eingelegt.
Salafistische Erziehungsliteratur.
Aus der Salafistenszene bekommen wir einen Tipp. Es geht um ein Buch, das sich mit sogenannter islamischer Kindererziehung in den ersten 5 Lebensjahren beschäftigt. In diesem heißt es unter anderem, dass Instrumentalmusik und Bilder im Islam verboten seien und deshalb auch von den Kindern ferngehalten werden sollten.
Ein islamisches Zuhause sollte frei sein von Bildern, auf denen Menschen oder Tiere abgebildet sind. Auch auf das Aufhängen von Fotos, Wandschmuck, welche Lebewesen abbilden, sollte verzichtet werden.
Der Verlag, in dem dieses Buch erschienen ist, gibt nach Erkenntnissen von Verfassungsschützern immer wieder auch salafistische Literatur heraus. Der Islamwissenschaftler Hasim Fuad vom Verfassungsschutz in Bremen warnt vor diesen Büchern, die man im Internet bei bekannten Händlern erwerben oder direkt downloaden kann.
Der Salafismus ist eine fundamentalistische Strömung im Islam, die auf bestimmten Textgrundlagen basiert, wo die religiösen Quellen in einer sehr bestimmten Art und Weise gedeutet werden. Und da gibt es ein riesiges Potpourri an entsprechender Literatur. Teilweise sind das Übersetzungen aus dem Arabischen. Teilweise sind das aber auch Eigenproduktionen letzten Endes von hier agierenden Akteuren und die spielt selbstverständlich eine Rolle. Das haben zumindest Feldstudien aus anderen Ländern zutage gefördert, dass es eine intensive Befassung mit dieser Ideologie gibt, auch durch die im Salafismus befindlichen Frauen. Und insofern kann man schon davon ausgehen, dass viele dieser Bücher gelesen werden und die darin enthaltenen Ratschläge für eine in Anführungszeichen richtige, gottesgewollte Kindeserziehung auch zur Anwendung kommen sollen.
Aus Sicht von Hasim Fuad fördert diese Literatur eine Abgrenzung zu den sogenannten Ungläubigen. Salafisten verwenden diese Bezeichnung wie ein Schimpfwort für solche Muslime, die mit Christen und anderen Religionen in Dialog treten wollen.
Und somit Kinder in einem Schwarz-Weiß-Denken geprägt von Feindbildern aufwachsen. Und das ist aus meiner Sicht auf lange Sicht im Hinblick auf eine demokratische Gesellschaft, die pluralistisch geprägt ist und auch bleiben wird, problematisch, weil das eben zu sozialer Isolation der Kinder führen kann.
Es gibt Comics von der Terrormiliz IS. Darin zu sehen, Familienväter, die Kalaschnikow tragen, um den islamischen Staat vor dessen Feinden zu verteidigen. Propagandaliteratur, die schon sehr früh den Hass von Kindern auf Andersdenkende schüren soll. Aber Bücher und Comics sind nur ein Punkt. Diese Erfahrung macht Tobias Meilicke von der Beratungsstelle Provention in Schleswig-Holstein immer wieder.
Was wir feststellen können, ist, dass das Thema Erziehung ein ziemlich großes in dieser Szene ist. Was wir aber alle auch feststellen können, ist, dass der Hang zum Lesen in dieser Szene nicht ganz so verbreitet ist. Das sind halt oft auch sehr junge Menschen, die mit sozialen Medien aufgewachsen sind, die mit dem Internet aufgewachsen sind, wo wir nicht abschätzen können, wie wirklich gefragt diese Bücher sind. Sie existieren, das muss man ganz klar sagen. Und neben diesen Büchern, und das ist vielleicht noch viel wichtiger, gibt es ganz, ganz viele Internetvideos von Predigern, beispielsweise Pierre Vogel, aber auch anderen Akteuren, die aktiv auch erklären, wie Kindererziehung in dieser Szene aussehen sollte, was man zu beachten hat. Und ich glaube, dass diese Videos vor allen Dingen konsumiert werden.
Aber wann wird salafistische Erziehung zu einem Prüffall für das Jugendamt? Wann liegt ein Verdacht für eine Kindeswohlgefährdung vor?
Wann ist salafistische Erziehung Kindeswohlgefährdung?
Die Ideologisierung des Kindes muss öffentlich sichtbar sein, zum Beispiel in der Schule, im Kindergarten oder im Sportverein. Nur dann kann die Situation eines Kindes in einer salafistischen Familie zu einem Prüffall werden. Tobias Meilicke von der Beratungsstelle Provention in Schleswig-Holstein nennt ein konkretes Beispiel.
Wir hatten beispielsweise einen Fall mal, wo ein Junge in der Schule auffällig geworden ist, indem er alles, was im weitesten Sinne christlich war, abgelehnt hat. Er hat zum Beispiel Arbeitsblätter zerrissen, auf denen Kreuze abgebildet worden sind. Zur Weihnachtsgeschichte ist er aggressiv geworden gegenüber der Lehrerin und so weiter, weil er einfach groß von Höllenangst getrieben war. Und das waren so Fälle, wo wir auch die Gespräche mit den Eltern gesucht haben.
In diesem Fall bestand ein Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung.
Naja, es gab in dem Fall zum Beispiel Auffälligkeiten des Kindes, die nicht normales Verhalten eines Kindes darstellen. Das heißt, Arbeitsblätter zerreißen, wo nur Kreuze drauf sind, ist keine normale Verhaltensweise. Es gab aus unserer Sicht die Möglichkeit auch, dass das Kind in dieser Verhaltensweise zur Isolation kommt. Das heißt, dass es im Klassenverbund und im Freundeskreis nicht mehr integriert werden kann. Und dann geht es schon in Richtung Kindeswohlgefährdung.
Im Fall des Schulkindes reichten die Hinweise aber nicht, um dann wirklich von einer Kindeswohlgefährdung auszugehen. Tobias Meilicke.
Also das Thema der Kindeswohlgefährdung ist ein sehr, sehr komplexes Thema und auch ein schwieriges Thema. Grundsätzlich ist es in Deutschland ja erstmal so, dass im Grundgesetz auch verankert ist, dass die Eltern das Recht und die Pflicht auf die Erziehung des Kindes haben und das heißt auch die religiöse Erziehung des Kindes übernehmen können. Und nur wenn es wirklich massive Anzeichen und konkrete Anzeichen für eine Kindeswohlgefährdung gibt, und da gibt es verschiedene Bereiche, die man dort abstecken kann, dann kann wirklich auch dieses Kindeswohlverfahren erst angegangen werden.
Isolation des Kindes ist ein Beispiel oder wenn es daheim geschlagen wird, so wie es der aus dem Rhein-Main-Gebiet bekannte Salafistenprediger Abdellatif Rouali in einem Video vorgibt.
Aber ab 10 kannst du ihn schlagen, aber wie schlagen? Klein, so, nicht, dass du ihn kaputt machst. Oder Frauen schlagen auch genauso. Nicht, dass sie Boiler bekommt.
Schlagen ist ein konkretes Beispiel für eine Kindeswohlgefährdung, betont Claudia Danschke von der Berliner Beratungsstelle Hayat.
Wenn die Mutter jetzt anfangen würde, das Kind zu schlagen und das der Nachbar mitkriegt, dann kann er das beim Jugendamt anzeigen und sagen, hier, das Kind wird geschlagen. Und dann hat das Jugendamt einen Prüffall und kann in die Familie rein. Wenn aber sowas nicht passiert, sondern die Mutter einfach mit dem Kind liegt und man sieht ja gar nicht, was dahinter vielleicht an subtilen Ideologisierung stattfindet, hat das Jugendamt keine Handhabe.
Es brauche einen konkreten Anlass, um in die Familien reinzukommen, sagt Danschke. Aus ihrer Sicht geht es auch darum, mit den Familien zusammenzuarbeiten und sie nicht abzuschrecken. Gefragt seien Jugendämter und auch nicht staatliche Beratungsstellen, also die zivilgesellschaftlichen Träger.
Dass es dir auch nützt, um deinetwillen, also dass du das sozusagen auch Mehrwert für dich selber erkennst, sodass sozusagen eine innere eigene Motivation, das mitzumachen, entsteht. Ne? Und das ist dann langfristig sicherer, als wenn jemand das Gefühl hat, ich muss das jetzt machen, weil sonst werden die Sicherheitsbehörden mir vielleicht das ankreiden und dann habe ich vielleicht Probleme, dann nehmen sie mir vielleicht die Kinder weg und so weiter. Wir müssen dahin kommen, dass sie selber das als für sich sozusagen als positive Entwicklung sehen und sie dabei aber auch helfen und unterstützen.
Das Ziel lautet, Familien aus der Isolation herausholen. Gefragt sind auch Nachbarn oder Verwandte, die nicht radikal sind und einen Zugang zu diesen Familien finden. Dass Kinder ganz aus salafistischen Familien rausgenommen werden, ist bisher die große Ausnahme. Tobias Meilicke von der Beratungsstelle Provention in Schleswig-Holstein ist das noch nicht passiert.
Also wir hatten schon in der Vergangenheit Fälle, wo Kinder auffällig geworden sind, die aus salafistischen Elternhäusern kommen. Da ging es natürlich nicht nur um Frauen, sondern da waren die Männer zum Teil ja auch noch dran beteiligt. Es hat sich aber bisher kein Fall daraus ergeben, wo Kinder aus den Familien genommen worden sind oder eine Kindeswohlgefährdung wirklich in dem Maße vorhanden war, dass gerechtfertigt gewesen wäre, sie aus der Familie zu nehmen.
Aus Sicht von Claudia Danschke ist die Diskussion über Salafistenfamilien und Kindeswohlgefährdung ziemlich komplex. Wenn zum Beispiel Eltern ihren Kindern mit dem Teufel drohen, ist das schon eine Kindeswohlgefährdung oder nicht? Eine schwierige Frage sei das, sagt Danschke, und deshalb fordert sie eine Debatte innerhalb der Politik, aber auch der Beratungsstellen. Wie umgehen mit Kindern aus Salafistenfamilien?
Es ist eine Form von psychischer Gewalt. Das Kind wird letztendlich ja auch daran gehindert, ein frei bestimmtes, selbstbestimmtes, freies Leben zu führen. Und hier brauchen wir einfach eine Neubewertung, weil wir eben immer mehr Familien haben, die ein geschlossenes ideologisches System sind, in das die Kinder sozusagen reingeboren werden. Und wichtig ist mir auch, es muss nicht automatisch ein Kind zu einem Täter werden, weil es in so einer Familie aufwächst.
Tobias Meilicke traut den Pädagogen, Sozialarbeitern und Erziehern durchaus zu, dass sie mit Kindern aus Salafistenfamilien umgehen können und in der Lage sind, Gefährdungslagen zu erkennen. Wenn Sie einen Verdachtsfall haben, sollten Sie sich an Beratungsstellen wenden, die sich auf das Thema Radikalisierung spezialisiert haben.
Kindergärten und Schulen waren schon immer konfrontiert mit geschlossenen Systemen. Das heißt, das waren Kinder, die beispielsweise auch mit drogenabhängigen Eltern zu tun haben, mit Alkoholikereltern, mit Eltern vielleicht, die in der rechtsextremen Szene waren. Das sind alles Erfahrungen, die Schulen und Kindergärten schon gemacht haben. Und wenn Sie die Erfahrung, die Sie da gemacht haben und Ihre pädagogische Kompetenz, die Sie sich erworben haben, übertragen, dann können Sie auch mit diesen Themen umgehen. Und im Zweifel gibt es Hilfestellungen wie Beratungsstellen in allen Bundesländern, die da auch unterstützen können.
Grenzfälle. Fall 2.
Die Frau, die wir in München treffen, heißt Andrea. Sie trägt Niqab, einen schwarzen Gesichtsschleier, bei dem nur die Augen zu sehen sind. Ergänzt wird das Gewand durch ein langes Kleid. Die 30-Jährige ist vor mehr als 10 Jahren zum Islam konvertiert. Da war sie am Anfang ihres Sinologiestudiums. Nun ist Andrea Mutter von 2 kleinen Kindern, einer 3-jährigen Tochter und einem 1-jährigen Sohn. Sie beschäftigt sich intensiv mit sogenannter islamischer Kindererziehung. Sie spricht darüber auf einem Spielplatz, den sie mit einer Freundin besucht. Die Freundin hat ihre beiden kleinen Kinder dabei.
Also islamische Erziehung besteht hauptsächlich auf Vorbildfunktion.
Sagt Andrea, sie ist bei Verfassungsschutz und Polizei nicht unbekannt. Die Sinologin betreibt im Internet eine eigene Sprachschule. Dort unterrichtet sie unter anderem Arabisch. Sicherheitskreise erhalten immer wieder Hinweise, dass sie in der Szene mehr ist als nur eine Sprachlehrerin. Sie werde als Person angesehen, die Sprachkurse dazu nutze, Glaubens-, Lebens- und Erziehungsthemen anzusprechen. Ein Beispiel. Ihrer Freundin hat Andrea ein Buch geschenkt. Diese ist ganz begeistert davon.
Dieses Buch spricht eher generell über Kindererziehung und wie man einfach Kinder auf eine schöne Weise auch an den Islam heranführt.
Es ist jene Literatur, die Verfassungsschützer als salafistisch einstufen. In diesem Buch wird davon abgeraten, dass Kinder Instrumentalmusik hören oder dass zu Hause Bilder hängen.
Im Islam sind Musik, der Gebrauch von Musikinstrumenten, aber auch Gesang, der von Instrumenten begleitet wird, nicht erlaubt. Ein wahres muslimisches Heim sollte daher frei von diesen Dingen sein.
Auch dem Autor dieses Podcasts empfiehlt Andrea dieses Buch.
Viele Leute sehen uns, wie wir handeln und denken, der Islam sei eine unglaublich strenge und einschränkende Religion. Aber eigentlich ist es so, Gott gibt uns einen Satz voll Regeln. Es ist als Geschenk für uns, damit wir das ganze Leben positiv machen können und wir können alles zu einer Anbetung machen.
Andrea denkt zum Beispiel daran, dass Kinder mit der rechten Hand essen sollten.
Dann können einige Leute kommen und sagen, wir schränken die Freiheit ein, der kann auch mit der linken Hand essen oder so. Aber Gott hat uns das gegeben einfach aus verschiedener Weisheit heraus, ja? Also von sehr, sehr vielen Sachen. Das hat damit zu tun, dass, also wir sagen, dass der Teufel viel mit links arbeitet und deswegen teilen wir die rechte Hand für das Gute und Saubere ein. Die linke Hand nehmen wir einfach für schmutzigere Sachen, um Schmutziges zu reinigen beispielsweise, ja?
Die 30-Jährige möchte nach eigenen Worten niemanden rekrutieren. Andrea ist nach eigener Darstellung überzeugt von ihrer Lebensart und sieht sich als Person, die die letzte und aktuellste aller gottgegebenen Offenbarungen lebt. Sie hat einen Tunesier geheiratet. Er ist auch der Vater der beiden kleinen Kinder, der 3-jährigen Tochter und dem 1-jährigen Sohn. Andreas Mann gilt als islamistischer Gefährder. Er soll Kontakt zu Dschihadisten pflegen, auch zu solchen, die nach Syrien zum Kämpfen ausgereist sind. Zudem soll er selbst über eine Ausreise nachgedacht haben, was er allerdings abstreitet. 2018 wurde er in sein Heimatland Tunesien abgeschoben.
Und dann habe ich die Kinder zu meinem Mann gebracht und habe gesagt, ja, dann mussten wir sie in Tunesien lassen. Mein Mann hat auch seine Stiefmutter und seinen Vater, die sich mit um die Kinder kümmern können. Und da gibt es ein bisschen bessere Möglichkeiten.
Berichtet Andrea. Sie war am Ende ihrer Leistungsfähigkeit. Tagsüber sei sie für die Kinder da gewesen. Nachts hätte sie Schüler in ihrer Sprachschule unterrichtet. Als sie wieder nach Tunesien wollte, wurde ihr die Einreise ins Land verwehrt, weil die tunesischen Behörden die Frau offenbar für gefährlich halten.
Ich bin eine gefährliche Terroristin. Das wurde uns dann erst danach gesagt von einem Anwalt.
Warum Andrea die Einreise verweigert wurde, beantworten die tunesischen Behörden auf Anfrage nicht. Ein Video im Internet zeigt die 30-Jährige, ihren Mann und die Kinder beim gemeinsamen Telefonat. Die Kinder sitzen auf dem Schoß des Vaters. Auf einem Bildschirm sehen sie die Mutter und weinen bitterlich. Das Video hat einen religiösen Kontext. Es wird das Gerücht verbreitet, dass deutsche und tunesische Behörden eine harmlose muslimische Familie ungerechtfertigterweise getrennt hätten. Sicherheitsbehörden in Deutschland dürften den Vorgang kritisch beobachtet haben. Dass Andrea überhaupt ihre Kinder nach Tunesien gebracht hat und diese offensichtlich auch zu Propagandazwecken ausnutzt. Andererseits wurde durch die Abschiebung tatsächlich eine Familie auseinandergerissen. Ein schwieriger Fall, der auch zum Fall für das Jugendamt werden könnte? Ob sich das Jugendamt für Andrea interessiert, darüber möchte die 30-Jährige nicht sprechen. Ende 2018 hat die Münchnerin ihre Kinder auf Umwegen zurückbekommen, ohne dass sie nach Tunesien einreisen musste. Mehrere Wochen befand sie sich außerhalb Deutschlands und damit außerhalb des Einflussbereichs deutscher Behörden. Inzwischen ist sie wieder mit ihren Kindern nach Deutschland zurückgekehrt.
Fehlende Orientierungshilfe.
Dem Bundesfamilienministerium ist klar, insbesondere Lehrer an Schulen, Erzieher in Kindergärten oder Fachkräfte in den Jugendämtern brauchen Unterstützung und Orientierung. Die Fachkräfte sollten wissen, an welche Behörden und Beratungsstellen sie sich im Zweifelsfall wenden könnten, teilt das Bundesfamilienministerium mit und verweist auf das Sozialministerium Niedersachsen. Dieses leitet seit einigen Monaten eine bundesweite Arbeitsgruppe, die sich mit dem Kindeswohl bei radikalisierten Familien beschäftigt. Sprecher Uwe Hildebrand vom niedersächsischen Sozialministerium.
Es geht darum, Kinder aus salafistisch radikalisierten Familien zu schützen. Niedersachsen hat auf der Jugend- und Familienministerkonferenz einen Beschluss initiiert und demnach soll jetzt eine fachliche Orientierungshilfe erstellt werden, die den Jugendämtern an die Hand gegeben werden kann. Wir wollen damit eben die frühzeitige Präventions- und Interventionsarbeit in diesem Bereich unterstützen. Und es geht zum Beispiel auch darum, dass die Zusammenarbeit der verschiedenen Einrichtungen in diesem Bereich, also der Jugendhilfe, der Schulen, der Beratungsstellen oder auch der Sicherheitsbehörden, noch weiter verbessert wird.
Es ist fraglich, ob deutsche Sicherheitsbehörden und Beratungsstellen alles mitbekommen, was in salafistischen Familien passiert. Nicht immer bekommen Jugendämter und Beratungsstellen einen Zugang zu Familien mit Kindern, die bei Terrorgruppen in Syrien waren. Und noch schwieriger ist es bei Familien, die gar nicht ausgereist sind. Umso wichtiger ist es, das Umfeld von salafistischen Familien zu sensibilisieren. Freunde, Verwandte, Nachbarn, Lehrer, Erzieher. Sie bemerken in der Regel als Erste, wenn etwas mit einem Kind nicht stimmt. Ansonsten kann es passieren, dass verborgen bleibt, welche Literatur daheim gelesen wird, welche Videos die Kinder sehen oder was die Eltern ihren Kindern hinter vorgehaltener Hand sagen. Jugendämter müssen wissen, wie sie reagieren können, wenn sie einen Verdacht haben, das Kindeswohl könnte gefährdet sein. Umso wichtiger sind Handlungsempfehlungen, die gerade jetzt unter Vorsitz des Sozialministeriums Niedersachsen ausgearbeitet werden.